Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Unsere Entdeckungsreise durch das Buch der Offenbarung setzen wir diesmal fort im 10. Kapitel ab Vers 8. Das Buch der Offenbarung gibt die Visionen wieder, die Jesus seinem Nachfolger und Freund Johannes offenbart hat. Das geschah auf der Mittelmeerinsel Patmos. Was Johannes sah, das hat er in einem Buch aufgeschrieben, so wie Jesus es ihm damals aufgetragen hatte. In den Visionen zeigt Jesus dem alten Apostel, wer tatsächlich der Herr ist, im Himmel und auf der Erde. Nicht der Kaiser in Rom ist es, der es den Christen im römischen Weltreich am Ende des ersten Jahrhunderts immer schwerer macht, denn er fängt an, sie gezielt zu verfolgen. Doch nur einer ist wirklich der Herr über alles, nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der allmächtige Gott. Und ebenso der Sohn Gottes, Jesus Christus, der in der Offenbarung unter seinem Ehrentitel auftritt, das Lamm. Das Lamm, das geschlachtet wurde und sein Blut vergoss, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und weil Jesus sich selbst geopfert hat, damit Menschen aus ihrer Gottesferne errettet werden, deshalb übergab ihm Gott, der Vater, alle Macht. Mit dieser Vollmacht führt Jesus nun die Weltgeschichte ihrem Ende entgegen. Jesus hat damit bereits begonnen, denn mit seiner Himmelfahrt ist die letzte Epoche der Menschheitsgeschichte angebrochen, also die Endzeit. In den Visionen von den sieben Siegeln und von den sieben Signalfanfaren offenbart Jesus seinem Diener Johannes die Gerichte der Endzeit, die über die Welt kommen. Dabei sind die Szenen, die Johannes beschreibt, sehr anschaulich und eindrücklich, ja, zum Teil sogar ausgesprochen drastisch. Denn Gottes Gerichte sind furchtbar. Daran lässt Jesus in seinen Visionen keine Zweifel. Doch in allen Gerichten lässt Gott immer noch Raum, damit Menschen umkehren können zu ihm. In seinen Gerichten flackert immer noch der Ruf zur Umkehr auf. Zur Abkehr vom Leben ohne Gott hin zu einem Leben im Vertrauen auf den lebendigen Schöpfer. Die Gerichte Gottes sind immer noch begleitet von Gottes Gnade und Erbarmen. Gottes Gerichte in der Endzeit sind also Warnrufe. Denn bei dem letzten Gericht, das uns begegnet in der Vision vom siebten Siegel und in der Schau von der siebten Signalfanfare, in dem letzten Gericht ist Gnade nicht mehr möglich. Dann ist die Gnadenfrist abgelaufen. Dann werden alle nur noch nach ihren Taten beurteilt. Und das wird für alle zur Verurteilung führen, sofern sie nicht an Jesus glauben. Bei beiden Visionsreihen, bei der von den Siegeln und derjenigen von den Fanfaren, gibt es im Bibeltext einen Einschub. Und zwar in beiden Fällen zwischen der sechsten und der siebten Vision. Und jedes Mal geht es in diesem Zwischenstück um die Christen. Es geht darum, wie Gott seine Leute in der Endzeit schützt und versorgt. Bis zu diesem Einschub in die Visionsreihe der sieben Fanfaren sind wir in der letzten Sendung gekommen. Da hörten wir von einem starken und herrlichen Engel. Und der hat im Auftrag Gottes noch einmal unwiderruflich bestätigt, dass auch die Endzeit vorübergehen wird. Das heißt, das letzte Gericht über alle, die Gott ablehnen, kommt ganz gewiss. Und dies verspricht Gott seiner Gemeinde mit einem unverbrüchlichen Eid. Die Vision von dem starken Engel ist aber noch nicht zu Ende. Noch hat der himmlische Bote seinen Auftrag nicht erfüllt. Noch bleibt ihm etwas zu tun, das vielleicht sogar den eigentlichen Höhepunkt seiner Mission darstellt. Davon hören wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 10, in den Versen 8 bis 11. Dort schreibt Johannes: Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm und verschling's, und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Munde wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Soweit die Verse 8 bis 11. Sehr sorgfältig unterscheidet Johannes hier wieder die Akteure innerhalb der Vision. Das konnten wir auch schon bei vorherigen Visionen beobachten. Die Stimme, die Johannes in dieser Vision schon vorher aus dem Himmel gehört hatte, das war, als er aufschreiben wollte, was die sieben Donner sagten, diese Stimme spricht jetzt noch einmal zu ihm. Und das ist nicht die Stimme des Engels. Hier spricht jemand, über dessen Identität wir nichts Näheres erfahren. Sehr deutlich ist aber, die Stimme gehört zu jemandem aus der Sphäre Gottes, denn sie kommt vom Himmel und gibt dem Propheten auf der Mittelmeerinsel Patmos einen klaren Auftrag. Damit rückt das kleine Buch ins Zentrum des Interesses, jenes Büchlein, das Johannes bereits zu Beginn der Vision besonders erwähnt hat. Denn die Himmelsstimme fordert den alten Apostel auf, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Weiter berichtet Johannes, und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das kleine Buch geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. So heißt es in den Versen 8 und 9 nach der Elberfelder Bibel. Wenn ich einen Gegenstand gründlich betrachten will, dann kann ich oft nicht anders. Ich muss ihn auch in die Hand nehmen. Denn nur so kann ich wirklich begreifen, wie er funktioniert, wie er sich anfühlt und in der Hand liegt. Ich muss also nach dem Objekt greifen. Und daher kommt ja auch das Wort etwas begreifen. Hier in Vers 9 geht es wohl um einen ganz ähnlichen Vorgang. Doch der Engel der Vision steigert das Ganze noch einmal. Denn Johannes soll das kleine Buch nicht nur aus der Hand des starken Boten nehmen, sondern der himmlische Abgesandte gibt Johannes außerdem den Auftrag, iss es auf. Etwas zu essen ist offensichtlich eine besonders tiefgreifende und eindrückliche Art, um mit einer Sache in Kontakt zu kommen. Wenn Johannes nun das kleine Buch aus der Hand des Engels essen soll, dann geht es im übertragenen Sinne natürlich darum, den Inhalt des Buches, also das enthaltene Wort, zu verinnerlichen. Und zwar in diesem anschaulichen, prophetischen Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Und unter dem Druck der Endzeit mit all dem entfesselten Bösen, da zeigt sich dann, wer die Worte des Buches wirklich als süße Stärkung in sich aufgenommen hat. Wer es als so süß erfahren hat, dass er bereit ist, all die bitteren Folgen zu ertragen, die zum Leben mit Jesus dazugehören können. Das deutet sich an in Vers 9. Das kleine Buch in der Hand des starken Engels verkörpert das Reden Gottes, also sein Wort. Darauf weisen mehrere Aussagen hin. Einmal hat der starke und herrliche Engel dieses kleine Buch direkt aus dem Himmel mitgebracht. Damit gehört es ausdrücklich zu seinem Auftrag. Und Auftraggeber der Engel ist allein Gott selbst. Zum Zweiten begegnet uns in Vers 9 der Vergleich, dass das Buch süß ist wie Honig. Und eben dieser Vergleich kommt in der Bibel immer wieder vor. Und zwar bezogen auf das Wort Gottes. Also bezogen auf das, was Gott uns Menschen sagen will. Eine Kostprobe aus Psalm 119 lautet nach der Übersetzung Hoffnung für alle, »Dein Wort, Herr, ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig.« Und schließlich machte ein anderer Prophet Gottes eine ganz ähnliche Erfahrung wie Johannes hier. Die Rede ist von Hesekiel, den Gott fast 700 Jahre zuvor zu einem prophetischen Sprachrohr an sein abtrünniges Volk Israel berief. In einer Vision ist es Gott selbst, der dem Hesekiel eine Schriftrolle übergibt und ihn auffordert, diese zu essen. Als der Prophet dieser Aufforderung folgt, stellt er fest, sie war in meinem Munde süß wie Honig. Und der Zusammenhang in dieser Vision an Hesekiel macht sehr deutlich, dass der Inhalt der Schriftrolle sich auf Gottes Worte bezieht, die der Prophet nun Gottes Volk verkündigen soll. Was bei Hesekiel allerdings fehlt, ist der Hinweis auf die bittere Wirkung des Buches. Damit zeigt sich, die Vision an Johannes im Buch der Offenbarung ist völlig eigenständig. Gottes Botschaft in der Vision vom starken Engel, verkörpert durch das kleine Buch, ist süß wie Honig. Schon in Vers 7 wiederum war davon die Rede, dass auch die Endzeit mit ihren Schrecken ein Ende haben wird, und zwar beim Klang der Signalfanfare des siebten Engels. Dann nämlich, so heißt es, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Und das bedeutet, dann ist Gottes Plan mit der Menschheit an seinem Ziel angekommen. Und eben dies hat Gott nach Vers 7 seinen Propheten angekündigt, und zwar als frohe Botschaft. Wenn Gott am Ziel seines Weges mit dieser Welt angelangt ist, dann herrscht eine unvorstellbare Freude bei allen, die Gott vertraut haben, die an Jesus glauben. Dann wird die ewige Gemeinschaft mit dem Gott, der mich lieb hat, Wirklichkeit. Und Trauer und Schmerz, Leid und Tod gehören dann für immer der Vergangenheit an. Deshalb ist die Botschaft Gottes eine Freudenbotschaft, wie es in Vers 7 wörtlich heißt. Und in den Worten von Vers 9 ist die frohe Botschaft Gottes im Mund süß wie Honig. Gottes Botschaft ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und wer ihm glaubt, der wird mit Gott versöhnt und erfährt die Freude der neuen Welt. Jener Welt, die Gott nach dem Ende der Endzeit neu erschaffen wird. In Vers 9 spricht der Engel zu Johannes auch davon, dass das kleine Buch, also Gottes Botschaft, in seinem Magen bitter sein wird. Dennoch gilt, die Botschaft von Jesus, dem Lamm auf dem Thron, ist eine gute Nachricht. Gott lässt einer Welt zurufen, die ohne ihn verloren ist, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dem kann ich mich nur anschließen. Liebe Hörer, nehmen Sie die Versöhnung an, die Gott Ihnen anbietet. Glauben Sie an seinen Sohn Jesus. Er gab sein Leben als Opfer, damit auch Sie mit Gott versöhnt werden. Ich bitte Sie im Auftrag von Jesus. Zu dieser guten Nachricht gehört nun unweigerlich, dass Gott niemanden zwingt, an Jesus zu glauben. Jeder darf ablehnen und damit in seiner Trennung von Gott verharren. Doch das hindert Gott nicht daran, seinem Ziel zu folgen, nämlich seine gute Herrschaft durchzusetzen, und zwar überall und gegen alle Widerstände. Unwillkürlich führt das natürlich dazu, dass alle, die Gott ablehnen, schließlich in einer Ewigkeit ohne Gott enden werden, in einer Ewigkeit ohne Freude, ohne Licht, ohne Frieden und ohne irgendetwas Gutem. Das, liebe Hörer, macht die gute Nachricht von Jesus bitter, sobald sie verdaut wird. Zumindest für diejenigen, die nicht an Jesus glauben wollen. Doch auch für Johannes und alle anderen Jesusleute hat die frohe Botschaft von Jesus einen bitteren Beigeschmack, wie es der Engel in Vers 9 andeutet. Denn der Widerstand gegen Gott und gegen seinen Christus richtet sich nämlich schon jetzt gegen alle, die Jesus nachfolgen. Davon berichtet der zweite Teil der Bibel immer wieder. Auch den sieben Gemeinden, die die ursprünglichen Empfänger der Offenbarung waren, blieb die Verfolgung, manchmal bis hin zum Tod, nicht erspart. Tatsächlich ist die Verfolgung der Christen in der letzten Zeit, die bereits mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat, ein vorherrschendes Thema des gesamten Buches der Offenbarung. Ja, im Grunde genommen ist das sogar der Anlass, weshalb Jesus seinem Freund und Propheten Johannes den Inhalt des Buches der Offenbarung enthüllt hat, damit seine Gemeinde ermutigt wird, an ihrem Herrn, an Jesus festzuhalten. Festzuhalten trotz aller Verfolgungen und Gewalttaten, die sie erleiden. Doch trotz all dieser bitteren Begleitumstände, die Botschaft, die Johannes von Jesus mit dem Buch der Offenbarung empfängt, ist eine gute Nachricht. Sie ist süß im Mund des Propheten. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest, und glücklich sind alle, die sie hören und daran festhalten. Denn die Zeit ist nah und dies alles wird geschehen. So hat es Johannes ganz am Anfang seines Buches ausgedrückt. Dort hat er auch geschildert, wie Jesus sich ihm in einer Vision zeigte und damit zum Propheten berief. Hier nun, in der Mitte der Offenbarung, in Kapitel 10, werden wir Zeuge davon, wie Jesus die Berufung seines Freundes noch einmal bestätigt und erneuert und wohl auch erweitert. Denn ab jetzt konzentriert sich die prophetische Botschaft des Buches vor allem darauf, die Jesusleute zu ermutigen, eben weil sie zeitweise so massiv verfolgt werden. Ab hier, von dieser Stelle an, offenbaren die Visionen auch immer deutlicher, wie furchtbar den Jesusleuten nachgestellt wird und mit welch großem Zorn ihr eigentlicher Feind, nämlich der Satan, gegen sie tobt. Davon handeln die kommenden Kapitel. Mit der Vision von dem starken Engel stärkt Jesus den Apostel auch, damit er seinen Prophetendienst weiterhin erfüllen kann. Denn das ist das erklärte Ziel, wie es in Vers 11 heißt. Und sie sagen mir, du musst wieder prophezeien über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Johannes betont hier, dass nun mehrere Personen zu ihm sprechen. Das zeigt das Sie in Vers 11. Sie sagten zu mir. Naheliegend ist natürlich, hier von dem starken Engel und von der Stimme aus dem Himmel auszugehen. Und wenn nun zwei Zeugen auftreten, dann ist das Gesagte umso gewisser. Das gilt auch für Johannes. Weiter berichtet er in Vers 11, was die beiden Hauptakteure der Vision ihm auftragen. Du musst wieder prophezeien. Das Wort müssen kommt in der Bibel vielleicht seltener vor, als manche vermuten. Und meist hat es mit Ereignissen zu tun, die nach Gottes Plan in jedem Fall geschehen werden, eben geschehen müssen. Zu diesem Plan gehört auch Johannes als Person. Gott beauftragt ihn weiterhin zu prophezeien, also auch die kommenden Visionen zu empfangen und aufzuschreiben. Das ist Johannes Platz im Plan Gottes, und dazu hat er ihn mit dieser Vision neu ausgerüstet und gestärkt. Johannes weiß nun ganz gewiss, trotz aller Bitterkeit ist die Botschaft von Gott eine gute Nachricht. Und jeder, der umkehrt und an Jesus glaubt, wird mit Gott versöhnt und empfängt das ewige Leben. Das ist wahrlich eine wohltuende Nachricht, so wohltuend und süß wie Honig. Erst jetzt, erst nachdem Jesus seinen Freund mit der Vision vom Engel ganz persönlich ermutigt hat, folgt das prophetische Gesicht über die Gemeinde Jesu. Damit sind wir am Ende des 10. Kapitels angekommen und wenden uns dem Kapitel 11 zu. Dort heißt es in den Versen 1 und 2, Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. In Vers 1 berichtet Johannes, dann wurde mir ein Messstab gegeben, der aussah wie ein Stock. Dieser Messstab, den Johannes vermutlich von einem Engel erhalten hat. Auf jeden Fall geschah das im Auftrag Gottes, was wir aus der Leidensform, dem Passiv, heraushören können. Mir wurde gegeben. Dieses Passiv steht in der Bibel oft als Umschreibung für Gottes Handeln. Der Messstab jedenfalls war offensichtlich ein langer Stock, mit dem größere Strecken abgemessen wurden. Der Prophet Hesekiel zum Beispiel schreibt von einer solchen Messrute, die in seinem Fall etwa 3,15 Meter lang war. Ein derartiges Messgerät erhält Johannes nun nach Vers 1 unseres Bibeltextes. Und dazu bekommt er einen göttlichen Auftrag. Geh, miss den Tempel Gottes. Im Buch der Offenbarung verwendet Jesus in den Visionen den Begriff Tempel offenbar recht unterschiedlich. Da ist einmal der Tempel auf der neuen Erde. Und dort wird Tempel rein bildlich verstanden. Denn ausdrücklich offenbart Jesus, es gibt hier gar keinen Tempel im Sinne eines Gebäudes, sondern der Tempel ist der allmächtige Gott selbst und Jesus sein Sohn. Gott selbst ist der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes und der Ort der Begegnung mit Gott. Damit ist ein Gebäude völlig überflüssig. Zweitens hören wir von einem Tempel im Himmel, den Jesus seinem treuen Zeugen offenbart. Und schließlich begegnen wir einer weiteren Bedeutung des Begriffs Tempel eben hier in Vers 1. Um welchen Tempel geht es hier? Und was hat es damit auf sich, dass Johannes diesen und den Altar vermessen soll? Selbstverständlich wird auch das recht unterschiedlich gedeutet. Doch gehen wir davon aus, dass Johannes das Buch der Offenbarung an tatsächlich existierende Gemeinden geschrieben hat, am Ende des ersten Jahrhunderts, dann hilft das sehr, um die Vision zu verstehen. Nach Kapitel 1 hat Jesus seinem Apostel ausdrücklich aufgetragen, die Visionen der Offenbarung in ein Buch zu schreiben und sie an 7 ganz konkrete Gemeinden in der römischen Provinz Asien zu schicken. Weil ich das ernst nehme, ergeben sich daraus ein paar Ansatzpunkte zum Verständnis des 11. Kapitels. Nach der Vision ist der Tempel in Vers 1 eine wirkliche Größe. Johannes soll sie immerhin ausmessen. Laut Vers 2 gehört dieser Tempel zur heiligen Stadt. Die wiederum wird in Vers 8 als das jüdische Jerusalem identifiziert, denn dort wurde Jesus gekreuzigt. Der Tempel in Jerusalem scheidet jedoch aus, denn der ist am Ende des ersten Jahrhunderts, als Johannes die Offenbarung niederschrieb, seit mindestens 20 Jahren zerstört. Alle ursprünglichen Hörer des Buches wussten das. Und so hatte Jesus es ja auch vorhergesagt. Daher erscheint es absolut naheliegend, dass Jesus in dieser Vision mit den Worten »Der Tempel Gottes und der Altar« eine andere existierende Wirklichkeit umschreiben will und es ihm nicht um ein Gebäude geht. Zumal den beiden genannten Begriffen Tempel Gottes und Altar noch ein dritter gleichrangig zugeordnet wird, nämlich und die dort anbeten. Aus meiner Sicht ist dies ein völlig klarer Hinweis darauf, dass Jesus in Vers 1 eine Gruppe von Menschen im Sinn hat. Sehr auffällig ist in Vers 1 vom Tempel Gottes die Rede. In der Bibel findet sich aber keinerlei Hinweis, nachdem Jesus oder einer seiner Leute ganz wörtlich vom Tempel Gottes sprechen, wenn es um den Tempel in Jerusalem geht. Dagegen wird die Gemeinde Jesu sehr wohl so bezeichnet. Das ist natürlich die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, die Jesus als den Messias Israels erkannt haben und als den Retter der Welt. Doch wir sollten auch den Rest der ersten beiden Verse wirklich genau zur Kenntnis nehmen und nicht einfach hier abbrechen. Johannes soll auch den Altar messen, so heißt es in Vers 1. Damit ist offensichtlich der Brandopferaltar gemeint. Denn der gehört zum inneren Vorhof, der von dem äußeren Vorhof deutlich abgegrenzt wurde. Und genau das geschieht auch in der Vision nach Vers 2. Der Brandopferaltar war der Platz für die Opfer vor dem eigentlichen Tempelgebäude. Dort betätigten sich die Priester und jeder opfernde Israelit kam ebenfalls zu diesem Altar. Tempel und Altar bilden den eigentlichen Tempelbereich und sind nicht voneinander zu trennen. Die dritte Größe in Vers 1, die zu diesem Bereich gehört, ist ein wichtiger Hinweis, wie Jesus diese Vision verstanden haben will. Da heißt es, und die, welche darin anbeten. Es geht Jesus also um Menschen. Auch sie soll Johannes mit seinem Messstab messen. Was deutlich macht, es geht nicht um ein Vermessen von Gebäuden, sondern Johannes misst im übertragenen Sinne. Das erklärt auch, weshalb der Messvorgang nicht viel anschaulicher in der Vision dargestellt wird. Ganz im Gegensatz zum Propheten Hesekiel, der auch zählbare Ergebnisse in seiner Tempelvision vermeldete. Nur diesen eigentlichen Tempelbereich. Also den Tempel, den inneren Vorhof mit Brandopferaltar und die Menschen, die dort Gott anbeten, soll Johannes abmessen. Und so hören wir dann in Vers 2, ab dem äußeren Vorhof soll Johannes nicht mehr messen. Wörtlich heißt es sogar, das wirf hinaus. Das passt sehr gut zu dem, was wir noch in Vers 2 hören, dass nämlich der nicht vermessene Platz, ja selbst die heilige Stadt, also Jerusalem, von den nichtjüdischen Völkern zertreten wird. So zeigt sich ein recht klares Bild. Das Zentrum ist der Tempel Gottes im übertragenen Sinn, zu dem untrennbar der Brandopferaltar mit dem inneren Vorhof gehört. In diesem eigentlichen Tempelbezirk halten sich jene Menschen auf, die dort anbeten. Das erinnert sehr an die Aussage von Jesus, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Und das meint zunächst einmal das gläubige Israel, das seinen Messias erkannt hat. Diesen inneren Tempelbezirk soll Johannes vermessen. Alles außerhalb dieses Zentrums nicht. Johannes misst also den Bereich ab, der geschützt ist, der verschont wird, im Gegensatz zu allem, was außerhalb des vermessenen Areals liegt. Denn Gottes Gericht wird über alles kommen, was sich dort außerhalb befindet. Das erinnert an die Vision, in der die Jesusleute versiegelt wurden und damit unter Gottes Schutz standen. Hier in Kapitel 11 stehen jetzt diejenigen unter Gottes Schutz, die den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten und die so zum vermessenen Tempelbereich gehören. Es sieht so aus, dass Jesus seine Botschaft der Vision vom Versiegeln hier noch einmal bekräftigt. Nur diesmal mit einem anderen Bild, nämlich dem vom Tempel, vom Altar und den wahren Anbetern. Unsere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht zu Ende. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. In der nächsten Ausgabe folgt die Fortsetzung zum Buch der Offenbarung. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.